schweren Momenten, wir haben jetzt letztes Jahr deinen Mann beerdigt und er wartet beim Herrn auf uns, selbst in schweren Momenten habe ich dich immer als eine freudige Person erlebt, Elfi. Wie kommt denn das?
Da fällt mir gerade Gottes Wort ein. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und das hat mich immer wieder gestärkt. Und ich habe auch meinem Mann versprochen, fröhlich meine Straße zu ziehen, bis mich der Herr aufruft.
Dein Mann war ja auch so einer, ne? Der immer mit dem Lächeln auf dem Weg. Also, da habt ihr euch als Paar ja auch wunderbar hier zusammengepasst.
Ja. Ja, er war ein lieber, treuer Ehemann gewesen.
Ja. Aber ihr habt ja auch mit der gemeinsamen Zeit doch recht schwere Dinge.
Ja. Ja, wir denken mal die guten Dinge zurück.
Das ist gut, das hat sicher auch mit dem Freude. Ist das so ein Zeichen, diese Grundeinstellung, dass du sagst, die schlechten Dinge, die vergesse ich dann einfach lieber und ich konzentriere mich auf die guten?
Du, da muss ich dir mal was sagen. Ich habe mir gestern den Film angesehen über die Flucht. Mhm. Ich habe bitter nicht geweint, nicht, was da alles gezeigt und getan wurde. Und doch hat Gott uns durchgetragen, durchgeführt. Und ich denke, wir sollten da nur dankbar sein und ihm immer wieder die Ehre geben. In all diesen Dingen. Ja, auch die schweren Tage. Er hat uns ja nicht versprochen, dass er uns nur auf Höhen tragen wird, sondern auch, wenn wir durchs finstere Tal gehen. Und er ist treu und er ist gut.
Das hast du jetzt gerade die Flucht erwähnt. Das war was du ja schon als junges Mädchen
mit erlebt hast. Ja, 16, mein Alter, ne? Ja.
Das prägt einem doch irgendwie fürs Leben, oder? Also ich habe viele Leute wahrgenommen, die sind sehr verbittert rausgekommen aus dieser ganzen Zeit.
Nein, du, also bei mir hat der Herr das ganz gnädig gemacht. Als ich nicht mehr weiter wusste, als ich das Schreckliche sah, die Schreie hörte und lag das alles, da hat er mich einfach von heute auf morgen gelähmt aufs Lager gelegt. Und ich habe die ganze Zeit im Bett liegen dürfen. Natürlich waren die Russen böse und so weiter. Die kamen immer mit dem Maschinengewehr und sagten dann, ich hätte Tifus oder sowas und wollten mich erschießen. Aber immer wenn sie weggingen, habe ich die Augen aufgemacht und war immer noch da. Und meine Mutter hat immer gebetet, Herr, nimm sie zu dir, nimm sie zu dir. Und sie war eine glückliche Frau. Wir können nicht, wir hätten keine Kraft mehr, uns zu ertragen und zu versorgen. Und Gott hat es anders gemacht. Und das habe ich mal meiner Tochter Annemona erzählt. Die hat gebetet für eine Frau an ihrer Gemeinde und sagte, Mutti, und Gott hat das Gebet nicht erhört. Da hat die Frau heimgeholt, Mutter von zwei Kindern. Da habe ich ihr gesagt, Gott, er hört immer auf seine Art und Weise. Meine Mutter hatte gebetet, Herr, nimm sie zu dir. Und er hat es auch nicht erhört. Und weißt du, was Annemone da geantwortet hat? Mutti, Gott wusste, dass ich noch geboren werden musste. Also hat Gott einen Plan mit unserem Leben.
Schau mal, ich glaube, dass das heute Morgen auch mit zu dem Teil des Planes gehört, was er möchte, dass du da noch was weitergibst. Eine der Sachen, die einem auffällt, wenn man dich ein bisschen weiterkennt, ist auch, dass, naja, wenn man mit dir redet, dann kommt so öfters mal irgendwann plötzlich ein Gedicht. Ne? Das gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Und ich habe mir schon manchmal die Frage gestellt, ob die zwei Dinge, diese Freudigkeit und diese Gedichte, die du auch in deinem Herzen seit Jahren wieder trägst, ob das ein bisschen was miteinander zu tun hat zum Teil auch.
Also, wenn ich mal ein Gedicht oder so, das mir gefallen hat, gelesen habe und das gefiel mir, dann habe ich es ein paar Mal gelesen. Und das fiel mir nicht schwer, auswendig zu lernen. Heute fällt es mir schon viel, viel schwerer. Ich wollte auch bald was lernen. Aber das hat länger gedauert.
Ja. Das ist okay, wenn das im Alter auch mal länger dauert. Aber noch besser, wenn man also freudig drüber reden kann. Vielleicht so ein bisschen so, ein Stück weit auch als Schlusswort. Wenn du die lieben Geschwister vor dir siehst, auch aus vielen Jahren der freudigen Lebenserfahrung, was würdest du ihnen gerne mitgeben, so als auf den Weg zu einem freudigen Leben? Gibt es da so irgendwas, wo du sagst, das ist so das Geheimrezept oder sowas, was ich euch heute noch einfach nahebringen möchte?
uns allen erblicken Gedicht, sei es ins Herz geschrieben. Wir wollen einander tragen und lieben, ein jeder nach eigener Vollkommenheit trachten, doch keiner lieblos den anderen verachten. Anstatt von hohen Dingen zu träumen, dem Nächsten den Stein aus dem Wege räumen. Und ist einer von uns mal irregegangen, mit doppelter Liebe ihn umfangen. So sei es uns allen ins Herz geschrieben. Wir wollen einander tragen und lieben.
Amen. Freude durch die Woche. Ich glaube, am Montag, da haben wir uns letzte Woche schon unterhalten und hoffentlich habt ihr euch am Montagmorgen gesagt, dies ist der Montag, den der Herr gemacht. Und vielleicht am Dienstag, dies ist der Dienstag, den der Herr gemacht. Und ich hoffe ja, echt, also ich wage es zu hoffen, dass es vielleicht auch bis zum Ende der Arbeitswoche, Freitag oder Samstag durchgehalten hat, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wer es ausprobiert hat, hat vielleicht schon gemerkt, das ändert doch manches. Das ändert meine Sicht auf den Tag, das ändert meine Einstellung. Glaube am Montag heißt, der Alltag wirkt dann anders. Alles wird anders, aber die Frage ist, wird alles gut? Ich meine, gibt es dann so jetzt einfach heile Woche in Zukunft? Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist gut. Ja, aber Friede, Freude, Eierkuchen, das ist so eine Sache. Kriegen wir das Bild auch noch irgendwie? Kriegen wir mal weiter. Friede, Freude, Eierkuchen, hätte ich euch jetzt gerne Eierkuchen gezeigt. Das müssten wir auf 1 und 2 einfach umschalten dazu. Vielleicht kriegen wir das hin. Weil Friede, Freude und Eierkuchen ist der Eierkuchen ja mit Sicherheit das Einfachste. Ne? Den kriegen die meisten von uns hin. Ich sage bewusst die meisten. Ich habe auch schon mal einen gehabt, der war unten angebrannt. Aber so irgendwie geht es dann doch noch mit dem Eierkuchen. Aber wie sieht es mit dem Rest der Sache aus? Friede von Gott, da haben wir uns viel schon drüber unterhalten. Freude ist doch was jeden Christen kennzeichnen soll. Mein jeder Chef, den du fragst, stellt sich seine Mitarbeiter so vor. Ne? Die ganze Woche immer lächelnd, kundenorientiert, fröhlich, egal wie schwierig da vielleicht die Umstände sind oder wie es geht, immer ein Lächeln auf den Lippen und einfach sich nichts anmerken lassen, sondern freudig durch. Und wenn der Chef sagt, heute muss man mal Überstunden machen, dann sagst du, ja Chef, gar kein Problem. Ja? Wenn das jeder säkulare Chef so erwartet, dann sollte man das eigentlich doch von den Christen noch viel mehr erwarten. Die haben doch Grund zur Freude, oder? Gibt eine Freude, die von innen kommt. Ne? Vorher haben wir auch noch Freude in den Nationen gesungen. Eigentlich sollte man da doch das Recht erwarten. So die lächelnden Christen, die hier unterwegs sind und die nichts erschüttern kann. Ich fand es beeindruckend, gerade was uns Elfi in wenigen Worten mitgegeben hat, und ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Sie hat ja außer der Flucht noch einen weiteren Teil ihrer Biografie so ein bisschen mit einfließen lassen, die Tatsache, dass sie damals sehr, sehr schwach erkrankt war und dass sie dann gelähmt auf dem Bett lag, und das war eine schwere Zeit damals, und heute kann sie darauf zurückblicken und kann Gottes Segen darin sehen und Gottes Bewahrung darin sehen, kann freudig davon erzählen, von einer Situation, die allein gereicht hätte, um anderen Menschen das Leben völlig zu verbittern. So stellt man sich doch vor, diese Sache. So schreibt der Paulus, und ihr freut euch, was immer geschieht. Wörtlich, bei Luther heißt es alle Wege, wörtlich im Griechischen heißt es, freut euch alle Zeit. Und da kommt natürlich wieder die ganze Geschichte vom letzten Sonntag mit rein, dass alle Zeit eben nicht nur heißt, freut euch jeden Sonntagmorgen, weil der Gottesdienst so schön ist, weil wir die richtigen Lieder singen, weil der Kaffee im Gemeindekaffee so gut schmeckt und alles, freut euch, weil ihr die alten Bekannten wieder seht oder euch gegenseitig irgendwie Mut zu sprechen könnt für die Woche noch was. Nein, freut euch alle Zeit heißt ja auch, freut euch am Montagmorgen, freut euch am Dienstagnachmittag, freut euch am Mittwochabend, wenn der Freitag und der Arbeitsschluss immer noch so weit weg sind. Freut euch am Donnerstag, wenn es immer noch tagelang bis zum nächsten Sonntag dauert. Freut euch in aller Zeit. Freut euch noch wörtlicher in allem. Egal, was passiert. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und als ob es nicht reichen würde, noch einmal sage ich, freut euch. Jetzt ist es natürlich eine einfache Sache, sowas als Brief zu schreiben oder dann hinterher von der Kanzel runter zu erzählen als Anweisung, jetzt freut euch halt mal. Und ich stehe heute Morgen hier vorne, ich habe ja keine Ahnung von deiner Situation, von manchen schon. Aber so wie viel gibt es hier, was in eurem Leben jetzt gerade passiert, von dem ich nichts weiß und wo es einfach ist, von vorne zu sagen, jetzt freu dich halt und du sagst, wenn der wüsste. Wenn er wüsste, was mich gerade beschäftigt, wenn er wüsste, was in meinem Leben gerade vorgeht, dann wüsste er doch, dass man sich darin nicht so niemals freuen kann. Und selbst, dass es in Gottes Wort steht, du sagst, der Paulus, der hat es vor 2000 Jahren an die Philipper geschrieben. Sie hatten es vielleicht auch einfach. Ne? Vielleicht war das ja bei denen gar kein Problem, sich zu freuen, aber hier und heute, bei mir, einfach zu sagen, freut euch, jedes überhaupt. Vielleicht müssen wir einfach mit mal wieder neu miteinander lernen und verstehen, was Freude überhaupt heißt. Und das würde ich gerne mit euch heute Morgen ein bisschen auseinandernehmen, was Freude heißt und was Freude auch nicht heißt, wahre Freude. Denn da gibt es zwei sehr unterschiedliche Wege, die man einschlagen kann zur Freude. Und nur einer davon führt tatsächlich zu dem Erfolg, den Gottes Wort hier verspricht. Das finde ich natürlich nicht der Erste, der sich diese Frage stellt, was Freude überhaupt heißt. Es gibt einen relativ neuen Zweig der Psychologie seit einigen Jahren, der nennt sich positive Psychologie. Da ist man mal auf die Idee gekommen, vielleicht ist es sinnvoll, nicht immer nur zu schauen, was kann die Menschen, was bei denen falsch ist, sondern vielleicht sollte man den Ansatz mal andersrum machen und sich mal den Gesunden anschauen. Ja, wo alles richtig ist. Zum Beispiel jetzt in dem Fall konkret, jemand, der sich von Herzen freuen kann. Und sollte man untersuchen, woran liegt es denn, dass der sich freuen kann? Vielleicht würde man ja manches finden, was anderen dann auch hilft, sich zu freuen. Und man hat so alles Mögliche gemacht, Glück untersucht, Freude und so gute Lebenskonzepte untersucht und so manche interessante Aussagen rausgefallen. Zum Beispiel auch über die Freude. Hat zum Beispiel die Medizin festgestellt, dass Freude im Grunde genommen gar nichts anderes ist als eine chemische Reaktion in deinem Gehirn. Da gibt es dann zwei verschiedene Stoffe. Der eine davon heißt Serotonin. Musst du dir nicht merken, auch nicht in dein Blickzettel einschreiben. Serotonin ist ein Hormon, das wird oft als das Glückshormon bezeichnet. Das wirkt sich aus auf unser Wohlbefinden, das steuert Gemütszustand, Körpertemperatur, den Schlafrhythmus, Appetitkontrolle, Drüsenfunktionen und den Sexualtrieb bei Menschen. Wenn der Pegel von diesem Hormon über längere Zeit sinkt, dann lässt sich feststellen, dass Menschen dann regelmäßig in Depressionen verfallen. Die sind dann depressiv, antriebs- und lustlos. Umgekehrt lässt sich feststellen, dass Menschen, wo der Pegel von diesem Hormon steigt, dass die sich freudig und glücklich fühlen. Und jetzt kann man das tatsächlich von außen beeinflussen, bei Serotonin sogar sehr einfach dadurch, dass man zum Beispiel bestimmte Sachen isst. Geheimtipp: Schokolade. Funktioniert ganz gut und führt den Körper dazu, dass Serotonin ausgeschüttet wird. Habt ihr schon mal so einen Riegel Schokolade gegessen und euch hinterher besser gefühlt? Das liegt daran. Wart ihr schon mal frustriert und habt dann die ganze Tafel Schokolade auch gegessen? Das liegt auch daran, weil euer Körper das nämlich gelernt hat, dass das einen positiven Effekt hat. Jetzt ist es natürlich auf Dauer vielleicht eine schlechte Strategie, denn viel Schokolade führt nicht nur zu viel Serotonin, sondern auch zu erhöhtem Gewicht. Und ob das sich dann wieder so freudig auswirkt, ist eine andere Frage. Aber es gibt ja noch eine zweite Sache, die das Freudengefühl steuert, und das nennt sich Dopamin. Das ist ein ähnlicher Stoff. Im Gegensatz zu Serotonin kann man den aber nicht von außen zuführen. Der wird nur im Körper produziert, das kann man aber auch beeinflussen. Zum Beispiel durch entsprechendes Verhalten. Eine gute, aktive, fröhliche, gefühlsbetonte Lebensweise, wo Genuss dabei ist, wo Freiraum dabei ist, zur Ruhe, trägt dazu bei, dass der Dopaminspiegel im Körper steigt und man sich freudig fühlt. Da gehören Aktivitäten dazu, die mir gut gefallen, da gehört guter Schlaf, Wachrhythmus dazu, da gehört auch zu, dass ich meine Pausen mache und sowas. Alles da trägt dazu bei, dass ich mehr Dopamin im Körper habe und dass deswegen ich mich freudiger fühle. Wenn das so einfach ist, ist es ja nichts mehr als eine chemische Formel. Allerdings hat das Ganze ein Problem, und das habt ihr vielleicht schon gewittert, denn Freude nur auf Chemie zu reduzieren, klingt ja doch etwas seltsam. All die Freudenbringer, die diese Welt uns anbietet, haben nämlich drei Dinge gemeinsam, und darin liegt auch ihr Problem. Erstens, all die falschen Freudenbringer haben eines gemeinsam: ich bin derjenige, der dabei im Mittelpunkt steht. Grundsätzlich geht es bei all den Aktivitäten, die wir über diese Botenstoffe Freude bringen können, immer darum, was diese Aktivität mit mir zu tun hat, was die mit mir macht. Ich bin Empfänger dieser Freude. Mit mir muss was Positives geschehen, mir muss es Spaß machen, alles dreht sich nur um mich. Ich selbst stehe im Mittelpunkt. Das kannst du sagen, das ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich mich dann am Schluss darüber freuen kann, aber muss natürlich gleich feststellen, dass zum Beispiel Gottes Wort uns eigentlich ein anderes Rezept hinlegt. Und, was noch viel schlimmer ist, das ist ja gar nicht das Schlimmste an der ganzen Sache. Die zweite Sache kommt nämlich erst. Meine Freude mit all diesen Freudenbringern braucht immer einen äußeren Auslöser. Freude, die einfach im Körper stattfindet als ganz normal biochemische Reaktion, die kann man nicht einfach beschließen, jetzt zu haben. Ne? Das ist das ganze Problem, weil Paulus wieder schreibt: freu dich mal, das kannst du nicht einfach einschalten, diese Freude. Nein, da braucht es immer etwas von außen, das das auslöst. Schokolade wäre dann eines dieser Beispiele. Es gibt andere Dinge, egal ob sie dann auf Serotonin oder Dopamin hier in meinem Körper ansetzen, die mir Spaß machen, ob das ein schnelles Auto ist, ob das ein schöner Urlaub ist, ob das ein romantischer Abend mit meiner Frau ist. Im Grunde genommen, wenn man anschaut, was Menschen als Freudenbringer auflösen, stellt man ganz schnell fest, dass die in die drei großen Kategorien Einfluss, Macht, Geld und Sex fallen. Einfluss und Macht ist eines, Spaß als wir. Also Macht, Geld und Sex fallen. Das sind so die großen Kategorien, die uns Freude bringen. Auf diese biochemische Art und Weise. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass es ja auch genau die drei Kategorien sind, wo in der Regel Versuchung ansetzt. Wo der Feind ganz genau weiß, dass es irgendwo da drin in der Regel was gibt, mit dem er uns ködern kann, weil das eben bei uns Freudengefühle auslöst und das deswegen auch gerne machen. Das soll nicht heißen, dass alle diese Dinge falsch sind. Ein großer Teil davon löst deswegen Freudengefühle bei uns aus, weil Gott uns so geschaffen hat. Aber das heißt, dass es überall da Gefahrenpotenziale gibt. Und da setzt die Versuchung ein. Äußere Auslöser braucht es. Von denen mache ich mich damit dann letztlich auch abhängig. Dann brauche ich halt das schnelle Fahrgefühl in den Kurven. Dann brauche ich halt den Abenteuerurlaub. Dann brauche ich halt die Romantik oder sonst was. Sonst funktioniert mein Leben nicht mehr. Vielleicht brauche ich auch die Schokolade. Sonst funktioniert mein Leben nicht mehr. Es gibt noch andere Dinge, die ähnliche Einflüsse haben, von denen ist uns sehr wohl bewusst, wie schädlich die sind. Dinge wie Alkohol, wie Rauchen und Drogen machen letztlich nichts anderes, als ähnliche biochemische Prozesse im Körper auszulösen. Und deswegen werden Leute ja davon abhängig, weil sie erstmal was Gutes davon bekommen. Ne? Also es fängt ja keiner das Rauchen an, weil er sagt, ich möchte gerne eine Raucherlunge bekommen und mit 50 an Lungenkrebs sterben. Ja? Sondern er fängt deswegen das Rauchen an, weil er da zunächst einmal unmittelbar einen positiven Effekt von der Geschichte hat. Ja? Da wird auch was ausgelöst im Körper. Ein äußerer Auslöser ist da, der bringt dieses Gefühl der Freude. Aber was passiert dann? Dann kann ich Freude nur noch erleben, wenn dieser Auslöser da ist. Dann mache ich mich total davon abhängig. Dann dreht sich mein Leben, eigentlich hieß es, es dreht sich um mich, aber letztlich dreht sich es nur noch um diese äußeren Freudengeber. Dann muss ich alles darauf ausrichten, um davon noch zu bekommen. Bei manchen ist es noch relativ einfach, die zu bekommen, bei anderen eher schwieriger. Und selbst die Dinge, die uns so billige Freude verschaffen, wie vielleicht eine Packung Zigaretten, können ganz schön ins Geld gehen auf Dauer und dann schwierig werden zu beschaffen. Und vor allem bringen sie große Konsequenzen mit sich. Äußere Freudenbringer. Das ist kein gutes Rezept. Das ist natürlich einfach, darüber jetzt zu reden. Über Ärzte ziehen, über all die Menschen, die sich von sowas abhängig machen. Aber die tragische Sache ist, wenn man dann beobachtet, dass auch in der Welt der Christen es Tendenzen gibt, die in diese Richtung gehen. Wie oft kann zum Beispiel auch, so gut gemeint es ist und alles, kann zum Beispiel ein Satz in der Gemeinde zu so einem Freudenbringer werden. Und damit möchte ich beim besten Willen nicht sagen, dass es nicht mehr gut wäre, dem Mann zu dienen. Aber ich habe Menschen beobachtet, für die es zu einer Art Ersatzdroge geworden ist. Die darin ihre Selbstbestätigung finden, dass sie sich im Grunde genommen auf die Schultern klopfen können und sagen, gut, dass es mich gibt und dass ich für den Herrn arbeite. Tragisch, wenn so eine Motivation dahinter steht. Wenn ich das brauche, um überhaupt noch irgendwie freudig funktionieren zu können. Familie hat manchmal diesen Platz eingenommen. So wichtig und genial Familie als Gottes Erfindung ist, so wichtig es ist, die Verantwortung wahrzunehmen, in die er mich hineinstellt. Auch Familie kann zu einer Ersatzdroge werden, wo ich sage, nur wenn da alles harmonisch und wunderbar und herrlich funktioniert, dann fühle ich mich richtig, dann läuft es bei mir gut, dann kann ich diese Freude finden. Auch solche Dinge können zu einem äußeren Auslöser werden, den ich hinterherjag, den ich irgendwie brauche, von dem ich mich abhängig mache. Wie tragisch, wenn ich nur noch so funktionieren kann. Denn dann kommt der Schritt. Der dritte Punkt, den alle diese äußeren Freudenauslöser gemeinsam mit sich bringen. Und das ist einfach die Tatsache, dass sie steigende Dosierungen brauchen. Mein Körper gewöhnt sich nämlich daran. Auch an die einfachen biochemischen Prozesse, auch an das, dass das Niveau steigt. Und plötzlich ist das, was früher gereicht hat zur Freude, dann nicht mehr genug zur Freude. Dann brauche ich mehr. Das ist ein Prozess, der uns sehr wohl bekannt ist von Dingen wie Alkohol, Drogen und Rauchen, der aber in genau gleicher Weise auch bei jeder Menge anderen Dinge passiert, die ich aus äußeren Auslöser zur Freude brauche. Letzten Endes funktionieren die auf Dauer nur, wenn es immer mehr wird davon. Das sind Suchteffekte. Bei Alkohol- und Drogenabhängigen würde man das als krankhaft einstufen und würde sie behandeln dafür. Wie funktioniert meine Freude? Und das seht ihr, auf welches gefährliches Gleis man sich bringen kann, wenn man die Freude auf diese Art und Weise sucht. Und da können Dinge, die oft am Anfang sehr harmlos und oft sehr positiv erscheinen, plötzlich in Abhängigkeiten hineinführen, die ich nie gewollt habe, aber aus denen ich so einfach gar nicht mehr rauskomme. Das tragische Ende ist dann, wenn die Abhängigkeit tatsächlich zersucht wird und es krankhaft ist und man ohne Behandlung überhaupt gar nicht mehr rauskommen kann. Mein Paulus würde mich das, wenn er sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Oder meint er was anderes? Vielleicht müssen wir nochmal zurückgehen zu dem, was er uns hier schreibt. Und da hieß es doch, Friede, Freude, Eierkuchen, das war eine falsche Folie, da hieß es doch, freut euch im Herrn. Moment, halt mal, vielleicht müssen wir das nochmal lesen. Da heißt es, freut euch im Herrn. Das ist ja eigentlich zunächst mal grammatisch falsch im Deutschen. Da müsste doch logischerweise stehen, freut euch am Herrn, oder? Das wäre grammatisch richtig im Deutschen, wenn man ausdrücken sollte, was denn das Objekt meiner Freude ist. Möchte Paulus das nicht sagen? Gott ist das Objekt meiner Freude. Gott, den ich heute Morgen begegnen kann und dem ich heute Morgen mein Herz ausschütten kann. Gott, der mir so viel Gutes gibt. Gott, der mir immer wieder neu begegnet, der mir Kraft gibt, der mir seinen Heiligen Geist gibt. Sollte ich mich nicht daran erfreuen? Tatsache ist, dass Paulus tatsächlich schreibt, freut euch im Herrn und nicht freut euch am Herrn. Und damit einen ganz wichtigen Unterschied macht. Denn bei freut euch im Herrn geht es nicht mehr darum, dass Gott das Objekt meiner Freude ist. Im Sinne von, dass ich mir Gott anschaue und feststelle, wie viel Gutes ich von ihm bekomme und mich dann darüber freue, sondern Freude im Herrn macht aus Gott den Ort meiner Freude. Macht aus Gott das Umfeld, in dem ich überhaupt erst Freude finde. Bringt mich wieder neu zurück zu der Tatsache, dass ich im Herrn lebe. Das hört das Neue Testament nicht auf, mir zu beschreiben, mir nahezulegen, dass ich im Herrn lebe, in einer Beziehung zu ihm. Dass er in mir lebt durch seinen Heiligen Geist, dass man uns zwei eigentlich gar nicht mehr trennen kann. Und macht dieses im Herrn dann zum Auslöser, zum Grund und zum Ort meiner Freude. Da geht es nicht mehr nur darum, was Gott mir gibt, Versteht ihr? Das wäre dann so, dass ich jetzt den Kick, den ich von, was weiß ich, Abenteuer, Alkohol, Drogen oder Rauchen bekomme, jetzt halt durch den Kick ersetze, den Gott mir gibt, ja? So, sonntagmorgens komme ich in Gottesdienst und dann bekomme ich wieder eine frische Ladung Gott, ja? So, das reicht dann durch die Woche, ja? Und Freunde, die dann schon abhängiger sind, die brauchen dann unter der Woche nochmal ein paar Veranstaltungen, um den Kick zu bekommen, ja? Das wäre im Grunde genommen das Gleiche wieder, nur ein bisschen geistlich. Paulus sagt, freut euch im Herrn, und das ist ein ganz großer Unterschied. Paulus sagt, lebt in dieser Beziehung, wisse dich mit dem Herrn verbunden, und das allein reicht, um dir Freude zu geben. Ganz unabhängig von all dem Guten, das Gott dir dann noch zusätzlich tut und wo du dich dann nochmal drüber freuen kannst. Ja? Aber rein die Tatsache des Verbundenseins mit Gott reicht als Auslöser zur Freude. Freut euch im Herrn. Und das heißt, der grundsätzliche Unterschied zwischen dieser Freude und allen anderen ist einfach mal, dass da von Anfang an Gott im Mittelpunkt steht. Da geht es nicht mehr darum, was macht das mit mir, auch nicht darum, was macht Gott mit mir, sondern geht es einfach darum, Gott ist da. Er ist ein wunderbarer, genialer Gott. Und allein die Tatsache, dass er hier ist in meinem Leben, reicht zur Freude. Da muss er noch gar nichts getan haben. Dann sollten wir natürlich feststellen, automatisch, wir reden über Freude, die von innen kommt, und da müsste uns ja eigentlich einfallen, dass Freude, laut Paulus an anderer Stelle, nämlich im Galaterbrief Kapitel 5, ja eine der Früchte des Heiligen Geistes ist. Da schreibt Paulus, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Diese Liste, kommt ihr euch irgendwoher bekannt vor? Ja? Die Früchte des Heiligen Geistes, wir reden immer viel zu viel über die Gaben und viel zu wenig über die Früchte, über die Frucht. Das Zweite, das Paulus hier nach Liebe aufzählt, ist Freude. Als Frucht des Heiligen Geistes. Und da lernt man ganz entscheidend den Unterschied. Da geht es nicht darum, was gut tut mir gut. Da geht es nicht darum, was lösen irgendwelche äußeren Sachen bei mir aus, sondern da bringt es mich wieder weit zurück. Der Heilige Geist wohnt in mir. Gott ist in meinem Leben präsent durch diesen Geist und der produziert die Freude. Da gibt es überhaupt nichts von außen, was dazugehört. Da gibt es überhaupt nichts, was ich erst erleben muss. Da gibt es überhaupt nichts, was ich erst zu mir nehmen muss. Da gibt es überhaupt nichts, was ich irgendwie erst konsumieren und davor vielleicht überhaupt erst beschaffen muss. Und da gibt es dann auch nicht das Problem, dass ich das vielleicht manchmal gar nicht mehr beschaffen kann, weil es außerhalb von Möglichkeiten liegt oder sowas, was ich bei vielen anderen Freuden bringe und finde. Sondern alles, was es für Freude braucht, lebt bereits lebendig in mir, Gott durch seinen Heiligen Geist. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und dann, dritte Feststellung von dieser Freude, freut euch im Herrn aller Wege, wenn Gott sie gibt durch seinen Heiligen Geist, dann gilt natürlich auch dieses Grundprinzip, das bei Gott immer gibt, du schenkst mir voll ein, schreibt David, bei Gott bekomme ich immer die volle Dosis. Ja? Also das ist doch nicht so, dass es heute halt mal das noch ein bisschen weniger reicht. Ne? Eigentlich hätte ich jetzt 3 Wochen Urlaub gebraucht, um wieder auf das richtige Freudenniveau zu kommen. Leider reicht es nur für ein verlängertes Wochenende, das muss jetzt halt irgendwie langen. Bei Gott bekomme ich immer genug. Er ist da durch seinen Heiligen Geist und nie nur zu 2 oder 3 oder 27 oder 53%, sondern immer zu 100. Er ist da und er weiß, was ich brauche. Und er wirkt in mir, ohne irgendwelche Einschränkungen. Du schenkst mir voll ein. Bei Gott bekomme ich immer die volle Dosis. Wenn ihr die zwei jetzt nebeneinander stellt, und wenn ihr euren Predigtzettel ausgefüllt habt, dann habt ihr das automatisch getan in so einer kleinen Tabelle, dann merkt ihr, dass es da einen ganz grundlegenden Unterschied gibt zwischen diesen zwei Wegen der Freude. Alles, was die Bibel was die Welt dir bieten kann, denn hängt von Dingen von außen ab, dreht sich nur um dich selber und wird auf steigende Dosis angewiesen. Alles, was Gott dir bieten kann, dreht sich einfach von allein um ihn, der das Zentrum deines Lebens geworden ist. Und allein durch seine Gegenwart verändern sich Dinge in deinem Leben. So, und jetzt gehen wir hinein in die nächste Woche. Gehen wir hinein in Glaube am Montag und haben jetzt den ganzen Sonntag hier über Freude geredet, haben die Eltern gehört, wie sie uns freudig aus ihrem Leben erzählt haben, haben uns vorgenommen, dass wir das nächste Woche genauso Freude geben können und dann kommt der Montagmorgen.
Dann kommt der Chef und hat diese Laune und schickt uns sonst wohin. Unser Kollege ist auch schlecht drauf. Und was auch immer, dann ist der Lehrer in der Schule, macht einen unangesagten Test. Ja, und da zu Hause, und die Eltern, die Kinder benehmen sich also am unmöglichsten überhaupt. Und alles läuft schief und du fühlst dich vielleicht auch körperlich nicht gut. Und egal was, was passiert diese Woche? Und plötzlich ist diese ganze Idee von der Freude wieder so schnell entwischt, wenn sie von äußeren Dingen. Und es ist genau dann der Punkt, wo ich morgen früh und übermorgen früh und dann am Mittwochabend und an jedem anderen Tag und jeden anderen Moment dieser Woche immer wieder neu lernen muss, mir zu vergegenwärtigen, dass Gott da ist. Aus dieser Beziehung mit ihm zu leben. Den Heiligen Geist wieder neu bewusst einzuladen und sagen, Herr, Freude ist nichts, was von außen kommen muss. Du bist da. Das ist eine Frucht des Geistes. Komm, lass diese Frucht wachsen und gedeihen in mir. Schenk mir jetzt die Freude, die von innen kommt, auch wenn von außen jetzt gerade nur Schlechtes kommt. Hilf mir, darin zu leben. Ich möchte euch am Schluss einfach lassen in einem Vers aus dem Lied Gott ist der Grund unserer Freude. Da schreibt Bertolt Engel im dritten Vers, bei ihm ist die Freude echt. Auch im Leid ist sie noch da. Sie ist eine starke Kraft, stärker als die Traurigkeit. Gott ist der Grund unserer Freude. Diese Freude wünsche ich mir. Wenn der andere noch dazukommen und von außen noch alles schön wird und Gott noch seinen Segen dazu gibt, dass alles drumherum aufpasst und du dich gleich doppelt freuen kannst, dann finde ich das genial und dann preise ich mit dir den Mann von Herzen. Aber sehr schön, alles recht wird diese Woche, wünsche ich dir aus tiefstem Herzen diese Freude, die von ihnen kommt, die nichts anderes schenken kann, die aber auch nichts anderes wegnehmen kann. Herr Jesus, komm durch deinen Heiligen Geist, wirke in unseren Herzen. Lass uns rauskommen aus der Abhängigkeit, die wir so oft aufgebaut haben, von Dingen, die von außen da sind. Lass uns wegschauen von den Äußerlichkeiten und aufschauen zu dir. Lass uns begreifen, was es heißt, dass du da bist, mitten in unserem Leben. Und lass uns gerade dann, wenn es schwierig wird, egal was von außen kommt, lass uns dann aus deinem Geist, der in uns wohnt, leben. Schenk uns neu deine Freude, die niemand wegnehmen kann. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, bis hin zum nächsten Sonntag, in jedem Moment. Denn du bist in jedem Moment da. Das wissen wir. Dann sei dir dafür, Herr. Amen.